Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Einfach gut gemacht. Und ich freue mich heute sehr, hier im Podcast eine, ich sag mal, ganz besondere Frau begrüßen zu dürfen. Ich habe zu Gast Munira Latrasch und ich habe extra vorher geschaut, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Herzlich willkommen, Munira. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, was erzähle ich ein bisschen über dich? Munira, du bist Jahrgang 81, habe ich gelesen. Und viel mehr erfährt man eigentlich auch schon nicht. Also, das war schon ein gutes Beispiel für ein gutes Management mit Privatsphäre. Aber ein, zwei Eckdaten gibt es doch, weil du die sowohl im Buch als auch in deinen Vorträgen durchaus auch mal anbringst, weil die was mit eigentlich mit deinem Weg zu deiner Arbeit zu tun haben. Deine Familie hat tunesische Wurzeln, das erklärt auch den Namen. Du selbst bist in Deutschland geboren und in Bayern aufgewachsen, was man nicht hört. Genau, und das bringt so ein bisschen zu deiner Erfahrung. Du hast das so schön beschrieben. Du hast schon früh gelernt und für dich auch erforscht, was es bedeutet, anders zu sein.
Kann man so sagen, ja. Ja, also ich meine, einfach durch den Migrationshintergrund an einem Ort aufzuwachsen, an dem man also merkt, okay, irgendwie sind alle anders, essen andere Dinge, sehen anders aus, haben andere Namen, können meinen Namen nicht aussprechen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr einprägsame Erfahrung, sehr jung schon, in diesem Anderssein aufzuwachsen und das auch, also auch damit klarzukommen, wenn man so will, ja. Also dieser Kampf, ich möchte eigentlich dazugehören, aber irgendwie gehöre ich nicht dazu. Ja. Es hat auf jeden Fall mich sehr geprägt von Anfang an, definitiv.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, es gab doch gerade erst eine Folge zum Thema Diversity, wen hat sie sich denn da schon wieder eingeladen? Munira, ich habe dich eingeladen, weil ich sehr begeistert dein Buch Connected Business gelesen habe. Das ist letztes Jahr im Ariston Verlag erschienen. Ist ein unglaublich ansprechendes Buch. Also da hat der Verlag einfach mal wieder was Schönes rausgebracht. Und es ist nicht nur von außen ansprechend, sondern wirklich auch von innen. Und ich sag mal, das Herzstück dieses Buches ist das Thema Selbstführung. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist auch mittlerweile das Herzstück deiner Arbeit. Und du, also es gibt nicht nur, wenn man deinen Namen eingibt, Stand heute 5600 Suchergebnisse bei Google. Du hast ja auch noch eine ganz andere Verbindung zu Google. Denn Google war ja so ein Stück weit, ich sag mal so, die Heimat deiner Entwicklung hin zu so was wie einem Mindfulness-Coach, oder kann man das so sagen?
Ja, ich meine, mittlerweile würde ich es wahrscheinlich anders bezeichnen, aber für mich ist es, also ich habe bei Google die ersten Versuche gemacht, das meinen Kollegen beizubringen. Es waren so meine ersten Schritte zu verstehen. Also erstmal, ich glaube, zu verstehen, wie sehr das meine Art zu arbeiten verändert hat und dann aber auch das erste Mal angefangen, innerhalb von einem Arbeitsumfeld, einem professionellen Umfeld, das eigentlich nichts mit solchen Themen zu tun hat, diese Themen anderen mitzuteilen und sie zu verbreiten. Und da meine ersten Gehversuche gemacht und dann gemerkt, wie viel Resonanz das hatte und auf wie viele Menschen es gestoßen ist, die Lösungen für diese Themen gesucht haben und sie nicht gefunden haben. Und wie es so oft ist, wenn wir selber in so Situationen stecken, wir denken, wir sind die Einzigen, denen es so geht. Und niemand anderem geht es auch so. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die nicht weiß, wie mein Weg ist und wie ich mir selbst treu bleiben kann und wie ich vielleicht auch in Situationen zu meinen Werten entsprechend mich verhalten kann, einfach meinen Weg immer wieder wählen kann. Und habe dann festgestellt, es geht uns allen so. Ja. Also erst habe ich gedacht, okay, ich habe festgestellt, es geht meinen Kollegen so. Aber jetzt über die Jahre habe ich gemerkt, nee, es geht uns allen so. Also jeder hat damit seine Themen und jeder ist konstant in einem Strudel voll von Dingen, die im Außen passieren, ob das der Job ist, ob es bestimmte Dinge sind wie Familien und so der Alltag, der uns konstant irgendwie bei Laune hält und uns eigentlich kaum den Raum gibt, innezuhalten. Und dass wir halt in einer Gesellschaft sind, wo irgendwie konstant das Rad sich dreht. Und deswegen ist so wichtig, ist eigentlich die Fähigkeit, sich anzueignen, immer wieder aus diesem Rad rauszugehen und innezuhalten und zu verstehen, dass wir eigentlich immer eine Wahlfreiheit haben.
Ja.
Und das hört sich in der Theorie so einfach an, es ist aber in der Praxis sehr viel komplexer und schwieriger. Aber ich hatte mir gedacht, warum bringt das eigentlich keiner einem bei? Mhm. Auch im, also sag mal, weder in der Uni habe ich jemals was davon gehört, noch in der Schule. Und dann auch nicht in professionellen Umfeldern, wo ich ja umringt war von Managern und Führungskräftetrainings und all dem. Und ich dachte, aber keiner spricht über diese Themen. Das ist doch viel zu wichtig, um es einfach zu ignorieren oder nicht darüber zu sprechen. Und deswegen, glaube ich, war ich so inspiriert, darüber mehr zu sprechen und es auch mit meinen Kollegen zu teilen. Weil ich dachte so, das ist zu wichtig, um es zu ignorieren.
Mhm. Ja. Du hast ja eigentlich also eine sehr spannende Entwicklung hingelegt, die mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat zu sagen, ach, wenn die das für sich so entdeckt hat, dann können wir das doch als Solo-Unternehmer eigentlich auch für uns entdecken. Weil wenn wir heute von neuer Führung, von modernem Leadership, auch von, ja, es gibt ja auch Mindful-Leadership-Bewegungen, wenn wir davon sprechen, dann sind wir immer im Unternehmenskontext. Heißt ab Mittelstand, aber eigentlich schon eher große Unternehmen. Und deine Erfahrung war ja auch, du hast mit Google da echt eine riesen Sache losgetreten, die sich mittlerweile auch in andere Großkonzerne ein bisschen getragen hat. Also ein eigenes Programm für die Mitarbeiter, wo sie sich mit sich selber auch beschäftigen, auseinandersetzen und Zeiten für sich einbauen können. Du bist ja mittlerweile selber auch Unternehmerin, hast mit Connected Business ja auch ein Business aufgebaut. Übrigens eine wunderschöne Website mit einem sehr klaren Design und einer klaren Sprache und ein paar sehr feinen Produkten drauf. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was glaubst du, wie wichtig das Thema Selbstführung für Solo-Selbstständige ist?
Also unabdingbar, würde ich sagen. Gerade wenn man solo selbstständig ist, ist es so viel schwieriger, all diese Bälle zu jonglieren und dabei nicht im Strudel der Arbeit stecken zu bleiben. Und gerade, also ich meine, wenn ich daran denke, wenn es gibt ja viele Solo-Entrepreneure, die dann auch noch anderen Menschen helfen und immer für andere da sind. Und obwohl das großartig ist und toll und so wichtig ist, dass wir Menschen haben, die das machen, ist es dann halt einfach deswegen, gerade deswegen so wichtig, dass wir verstehen, was brauche ich denn eigentlich noch und wie setze ich meine eigenen Grenzen, wann ist es zu viel, welche Räume muss ich mir selber geben, was sind meine Bedürfnisse, sodass die nicht auf der Strecke bleiben. Mhm. Und es hat für mich auch sehr viel, also ich arbeite auch viel mit Leuten, die sagen, okay, ich möchte jetzt auch, mein eigenes Business aufbauen in diese Richtung. Und da stelle ich immer wieder fest, dass es auch total essentiell ist, erst zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? Also wirklich tief zu verstehen, was ist eigentlich mein tiefster Beitrag, den ich leisten möchte und warum will ich diese Arbeit als Solo-Entrepreneur oder auch wenn man Mitarbeiter hat, warum will ich das eigentlich machen? Weil wenn es brenzlig wird, wenn es schwierig wird, wenn die Dinge nicht so laufen und wir alle, jeder, der selbst schon mal was gegründet hat, weiß, diese Situationen und Momente kommen, wo entweder das Geld nicht kommt oder Dinge wie Corona auf einmal alles über Bord werfen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich die Intention dahinter, warum ich das eigentlich immer schon machen wollte. Und wenn man das erstmal für sich besser versteht, dann ist für mich, und das ist für mich so auch die Essenz von Selbstführung, es ist wie so ein roter Faden, zu dem man immer wieder zurückgehen kann, der einem hilft, auch in schwierigen Situationen immer wieder zu gucken, warum habe ich es eigentlich warum habe ich überhaupt damit angefangen? Was war eigentlich nochmal die Idee dahinter?
Das ist der Grund.
Ja.
Außer wie bei vielen aus diesem leidigen Angestelltenverhältnis rauszukommen. Ja. Wenn es bei dieser Motivation stehen bleibt, dann fehlt uns natürlich ein wichtiger Baustein. Da bin ich ganz bei dir. Und es gibt ja in den letzten Jahren durchaus auch, ich sag mal, so eine Welle von Purpose-Entwicklung. Also fangen wir an mit Simon Sinek, mit seinem Why und ja, Golden Circle, über, ich sag mal, eher massentauglich Strelacki mit seinem Café am Rande der Welt. Und das sind ja alles Dinge, die versuchen, die Menschen so näher ranzuführen, dass man diesen Zweck für sich, den Sinn, das Warum entwickelt.
Ja, ich bin ein totaler Riesenfreund davon, das für sich selber besser zu verstehen, obwohl ich nicht glaube, dass wir irgendwann mal so die eine Antwort haben. Also ich für mich persönlich habe festgestellt, ich beschäftige mich damit schon sehr lange, weil es mich selber für mich persönlich immer schon interessiert hat. Merke, es ist wie so ein Prozess und je mehr man versteht, desto mehr merkt man, wie weit das eigentlich ist. Mhm. Und wie sehr man das eben nicht einfach nur in einen Satz packen kann, sondern hat mit so vielen anderen Dingen zu tun, die man nicht so greifen kann. Aber das ist in Ordnung. Aber was wichtig ist, ist, was der Kern dessen, was ich eigentlich auch an Beitrag leiste und auch leisten möchte mit meiner natürlichen Stärke, wenn man so will. Und ich habe das Gefühl, auch gerade bei Entrepreneurs oder Leute, die irgendwie was machen, dass man dann oft sich auch verbiegen lässt auf diesem Wege, weil man dann denkt, ja, jetzt habe ich aber den Kunden und irgendwie, wie kriege ich das jetzt gebacken, dass ich da jetzt reinpasse? Und da geht dann oft Energie verloren, weil eigentlich will man das nicht. Also ich für mich persönlich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht für jeden Kunden die richtige Person bin, zum Beispiel. Ja. Und musste dann, also das war so ein Prozess dann auch zu lernen, so okay, wann bin ich in meiner Essenz, wann bin ich in meiner Stärke und die Leute bekommen 100%ig großartige Qualität von mir und was brauche ich dafür, dass das der Fall ist und für wen bin ich deswegen nicht die richtige Person, ja, weil ich hatte dann schon auch manchmal so Kunden, wo ich gemerkt habe, da ist so viel Widerstand in mir drinnen und am Anfang dachte ich, okay, das musst du irgendwie hinkriegen, aber da habe ich irgendwann gemerkt, nee, so will ich einfach nicht arbeiten. Es entspricht nicht mir und ich versuche dann etwas für die zu sein, was ich eigentlich nicht bin. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, nicht nur dessen, was ist mein Purpose, so sehr persönlich gesehen, sondern auch, womit kann ich den besten Beitrag natürlich bringen, der auch dem entspricht, wo meine Lebensenergie eigentlich hin will, wenn das Sinn macht. Ich hoffe, ich habe es nicht so kryptisch gesagt.
Nein, das macht sehr viel Sinn und bringt mich zu einem anderen Gedanken. Du hast so die These aufgestellt oder vertrittst die Auffassung, Selbstführung, das hat was damit zu tun, dass ich Erfolg habe und tolle Projekte mache und es gerne mache und gerne arbeite und gerne mein Business mache und gleichzeitig einer höheren Sache oder etwas Höherem diene.
Ja.
Etwas Höherer.
Ja, ich glaube, am Ende ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, wo es sehr stark individualisiert wird alles, ja, und wo wir sehr stark in diesem Ich und mein Weg und was ich mache und wohin ich gehe. Aber meine Erfahrung ist, dass essentiell sind wir trotzdem soziale Wesen und essentiell wollen wir zu etwas Größerem beitragen. Aber nicht jeder trägt zur selben Sache bei und das ist ja eigentlich auch in Ordnung und zu gucken, wozu will ich denn beitragen, was sind denn die Themen, die mich tief beschäftigen, zu denen ich schon ganz natürlich und also einen Drang habe oder merke, das stört mich, wenn das nicht verändert ist oder das will ich anders sehen auf der Welt oder da will ich irgendwas machen oder ich mache das sowieso schon immer, muss da nicht drüber nachdenken, ist schon immer das gewesen, was ich automatisiert gemacht habe. Weil am Ende sind wir eine soziale Welt, in der wir füreinander da sind und ich glaube, das ist uns allen so ein bisschen ich weiß nicht, ob wir es aus den Augen verloren haben oder ob es einfach geschichtlich so ist, aber am Ende, wenn ich mit Leuten spreche und auch gucke, was wollen sie eigentlich machen, merke ich, dass eigentlich jeder immer irgendeinen Beitrag leisten möchte. Mhm. Und dafür muss man nicht in einem Hilfeberuf sein oder ein Coach sein. ich merke auch bei Führungskräften, ja, am Ende, wenn sie was Höheres haben als sich selbst und ihre eigene Karriere und ihren eigenen Weg und in einer höheren Sache dienen können, auch als Führungskraft, dann sind die ganz anders inspiriert. Dann gibt es aber auch, und das finde ich, glaube ich, das Spannende, weil ich will jetzt nicht sagen, dass wenn man so seinen Purpose gefunden hat und die Arbeit dann macht, die man liebt, dass es dann nicht immer, dass es immer leicht ist. Im Gegenteil. Also es ist trotzdem schwierig und man kommt an seine Grenzen. Und ich habe oft so, auch für mich selber, oft so Momente, wo ich denke, ich schmeiße das alles hin oder warum mache ich das eigentlich? Und deswegen, wenn es einer höheren Sache dient, dann gibt mir das immer wieder eine Motivation, auch in schwierigen Situationen zu sagen, nee, ich mache es aber deswegen. Also es hebt auch das, was ich tue, mal weg von mir und meinem eigenen Kosmos und meinem Kopf und meinem Käfig und setzt es wieder in Relation mit dem, mit etwas, was mehr Sinn macht als, ich muss jetzt hier Geld verdienen.
Ja.
Oder das muss jetzt strategisch passieren oder das ist jetzt das Richtige.
Es erinnert mich so ein bisschen an eine Arbeit von mir, also als ich vor einigen Jahren noch mehr mit Angestellten gearbeitet habe, kam irgendwann auch raus, dass man die Erfüllung ja nicht unbedingt nur im Beruf finden kann. Also heute in der selbstständigen Welt, auch gerade in der Coaching-Szene, ist ja immer so die Rede vom Herzbusiness und mach, was du liebst und dann wird alles toll. Nein, es wird nicht alles toll und Finanzen sind vielleicht trotzdem blöd und Bürotage mit ganz viel administrativen Aufgaben mag ich nicht, weil irgendwie, ne, so gehört halt nicht zu der Herz, zu dem, was das lässt. Und das ist mir gerade in der Arbeit mit Angestellten auch wirklich aufgefallen, dass wenn die sich zum Beispiel in einem Ehrenamt engagiert haben, also wenn die nochmal geguckt haben, so wo geht denn dann noch eine Liebe hin oder wo möchte ich noch ja mein Herz einbringen, so das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dann haben die eine andere Lebenszufriedenheit gefunden. Also von daher würde ich sehr zustimmen, dieses ist eigentlich unabhängig. Ja, also ich kann das in meiner Arbeit finden und als Selbstständiger wäre es super, wenn ich das auch in der Arbeit finde. Aber das Leben ist allumfänglicher und dann ist so dieses, was mich im Leben antreibt, das Höhere oder auch die Essenz meines Lebens, die am Ende sichtbar und fühlbar werden soll, die muss ich auf mein ganzes Leben erstrecken können.
Absolut.
Ja.
Und das ist ja auch eben, das hast du sehr schön gesagt, ist ja dann auch ein verkörpertes, wer bin ich eigentlich, verkörpert, ja. Und dann bin ich ja so in allen Bereichen des Lebens, dann bin ich so mit meinen Freunden, dann bin ich so mit meinen Kollegen, dann bin ich so mit meinem Partner und meiner Familie. Also dann gibt es diese Abgrenzung auch nicht mehr so stark. Und ich meine, diese Abgrenzung finde ich sowieso sehr spannend. Also wir haben so diesen Beruf und dann haben wir so das Private und vielleicht eine kleine Anekdote, das war total die schwierige Situation mit dem Buch, zu gucken, wo gehört das Buch jetzt eigentlich rein? Ist es ein Persönlichkeitsbuch oder ist es ein Businessbuch? Und da haben wir viel darüber diskutiert und ich habe halt gesagt, naja, es ist beides, ja. Also es ist kein klassisches Businessbuch, aber es ist irgendwie schon relevant dafür. Weil ich glaube, wir machen da oft so eine Trennung und sagen, okay, wenn ich da bin, dann bin ich die Person und wenn ich da bin, bin ich die Person. Aber eigentlich habe ich festgestellt, wenn ich das so mache, dann schneide ich immer Anteile von mir ab. Natürlich muss man manchmal mehr den Anteil und mehr den, aber so zu sagen, okay, ich kann doch auch, weiß ich nicht, inspiriert sein und irgendwie einen Moment der Verbindung haben im Arbeitsumfeld. Mhm. Oder ich kann die Kommunikationsmethoden, die ich in der Arbeit brauche, auch in der Familie umsetzen. Und ich glaube, diese Trennung hat uns auch dazu gebracht, dass wir so verschiedene Gesichter die ganze Zeit haben und dann irgendwann mal gar nicht mehr wissen, sag mal, wer bin ich denn eigentlich noch? Also wo gehöre ich denn eigentlich hin? Und ich glaube, das habe ich tatsächlich in meiner Geschichte früh gelernt als Kind, die nicht reingepasst hat, sondern immer diese Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich authentisch? Was, wenn ich mich nicht verstelle, nirgendwo reinpassen möchte, wie würde ich mich dann verhalten in jeder Situation und mir das zu erlauben, ja, ohne Bewertung und ohne, ah ja, was sagen denn die anderen? Oder selbst wenn die anderen was sagen, zu sagen, ja, aber das ist wirklich das, wo ich dahinter stehen kann.
Jetzt hast du noch ein schönes Stichwort geliefert, nämlich das der Bewertung. Ich schlage jetzt mal nur mal einen kleinen Bogen. Ich fand den Buchtitel Connected Business, den finde ich so gelungen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt auf dem deutschen Markt, ich würde fast sagen, mehr schlechte Titel als gute. Ja, das wird, glaube ich, oft eher gewürfelt als nachgedacht und der Titel ist eher Marketing als alles andere. Aber bei deinem Buch ist es wirklich gelungen, was zu schaffen. Oder ich weiß auch gar nicht, vielleicht war ja die Firma auch vorher da.
Ja, die war vorher da.
Und dann hat es einen guten Einzug. Dann habt ihr einfach gute Arbeit geleistet mit meinem Firmennamen. Muss ich und noch weiter, ach du je, jetzt muss ich euch auch noch als Unternehmer loben. Also das ist wirklich gelungen, weil ich finde, das sagt ganz tief was aus. Also ein verbundenes Business, verbundenes für mich Unternehmersein auch. Und ja, die Frage, die ich dranhängen will, welche Rolle, also ich habe schon eine Vermutung, aber jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, welche Rolle spielt denn das Thema Achtsamkeit in deiner Sicht von Selbstführung?
Ja, also für mich ist es total wichtig, dass Selbstführung achtsamkeitsbasiert ist, weil es darum geht, die Selbstwahrnehmung zu schulen, ja. Und ansonsten ist es einfach nur ein Konzept, das wir im Kopf haben und sagen, okay, Selbstführung geht so, so und so. Aber es geht, das macht es für mich, öffnet es für mich, weil was für mich Achtsamkeit in Essenz ist, ist, raus aus diesem Autopilotenverhalten zu gehen und in die Bewusstheit, wie verhalte ich mich und was für Auswirkungen hat mein Verhalten, erstens für mich selbst, aber auch für mein Umfeld. Und sich dessen bewusst zu sein, aber auch immer wieder aus diesem Autopiloten in die Wahlfreiheit zu gehen und zu sagen, wie will ich eigentlich gerade reagieren oder was ist denn eigentlich meine echte Reaktion versus die Reaktion, die einfach aus einem Mechanismus oder einer Konditionierung herauskommt. Und ich glaube, als Gesellschaft bewegen wir uns gerade in eine Gesellschaft, die eigentlich wirklich neue Mechanismen schaffen will. Es gibt ja ein Beispiel, weil das ein Herzensthema für mich auch ist. Ich sehe immer noch viel zu viel Machtmissbrauch in jeglicher Hinsicht. Und also gerade im Business ist es halt diese Hierarchien, diese konstante Machtsysteme, die da sind. Das ist etwas, das aus meiner Sicht in der Zukunft nicht mehr da sein wird. Wir werden es aufbrechen, nicht nur, weil es nicht mehr funktioniert, sondern weil wir in eine neue Zeit gehen, in der Vertrauen und Miteinander gefordert ist. Nicht nur, weil wir Technologie uns dahin treibt, aber auch, also das ist meine Vision von wie wir in Zukunft anders miteinander umgehen werden. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, wie macht man das? Okay, flachere Hierarchien, Führungskräfte kriegen jetzt ein paar Trainings und so weiter und so fort. Und obwohl das auf der systemischen Ebene natürlich auch stattfinden muss, ist für mich eines der Dinge, die ich immer mehr feststelle, ist, wenn ich in mir selbst dieses Machtthema, und das ist es, in mir drinnen trage, das heißt, ich möchte zum Beispiel immer gewinnen, immer die Beste sein, vor anderen ankommen, was auch immer das heißt, oder dass mein Business besser ist als das Business von jemand anderem, oder dass etwas, was ich tue, besser ist als anderes, dann habe ich dieses Thema Macht in mir selbst drinnen. Und ich finde es ein gutes Beispiel, dann zu sehen, okay, Moment mal, zu verstehen, raus aus dem Autopiloten zu gehen und wirklich zu sehen, da ist mein Machtmechanismus, da mache ich das, weil ich eigentlich die Oberhand haben möchte, weil ich eigentlich gerade hier gewinnen möchte. Und das erstmal bei mir selbst aufzuräumen, was echt viel Arbeit ist. Und Achtsamkeit hilft uns in so Momenten, raus aus dem Autopiloten zu gehen und es zu sehen, also wirklich zu sehen und es zu verstehen und dann eine andere Wahl zu treffen. Und dann kann man sagen, okay, wenn wir alle das selber aufgeräumt haben, dann können wir andere Systeme schaffen, anders in Teams arbeiten, andere Familiensysteme schaffen, andere Gesellschaften schaffen. Dann können wir sagen, okay, wie kann es eigentlich sein, dass manche Länder immer noch Kinder haben, die kein Essen haben, während andere ihr Essen wegschmeißen? Dann können wir anfangen, dieses ganze Thema Macht mal aufzuräumen und zu sagen, was heißt das denn eigentlich? Weil auf der systemischen Ebene, glaube ich, hat es sehr viel zu tun mit dem Einzelnen und umgekehrt, ja. Also das Systemische beeinflusst den Einzelnen, aber umgekehrt. Ich glaube, wenn immer mehr Einzelne aufhören, diese Systeme zu füttern und das im Außen zu kreieren, was sie im Innen haben, dann wird es nicht mehr so greifen und stattfinden.
Ja.
Und, ja. Auf jeden Fall. Das als Beispiel.
Ja, das ist super. Ja, in der systemischen Theorie sprechen wir ja auch davon, dass ein einzelnes Teil, wenn es in Bewegung kommt, das ganze System in Bewegung bringt. Ja. Ja. Und ja, ich, also am liebsten wäre es mir auch, wir würden mit der achtsamen Praxis die ganze Welt anstecken, damit wir alle in so ein einheitliches Schwingen kommen. Mhm.
Ja. Ja, viele denken halt, okay, es geht nur darum, still zu sitzen und nicht mehr gestresst zu sein. Und obwohl das natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt ist, mhm. ist Achtsamkeit in der Essenz wirklich zu verstehen, was ist die Realität des Verstandes und wie, wenn ich dann eben in der Praxis den Schritt zurückgehe, wie verstehe ich dann wirklich, was passiert? Ja, wie kann ich die Realität von dem, was meine Verstandeswelt mir erzählt, unterscheiden und von diesem Schritt zurück und dieser dritten Ebene auf meinen Verstand gucken und sehen, Moment mal, da sind ganz viele Geschichten, die mein Verstand mir erzählt, die sind nicht wirklich wahr. Ich bin nicht meine Gedankenwelt. Richtig. Und weil wir so verkopft sind als Gesellschaft, stecken wir da aber sehr oft in diesem Strudel mit drinnen. Und ja, also daher deswegen achtsamkeitsbasierende Methoden, weil ich keine andere Methode kenne, die so kraftvoll uns selbst diese Fähigkeit der Selbstwahrnehmung zur Verfügung stellt.
Ja, ja, und ich würde noch eins draufsetzen. Ich kenne keinen Ansatz, der aus sich heraus, also in der Beschäftigung mit den Grundsäulen der Achtsamkeitslehren, mich selber in so einen Frieden bringt, dass ich mich den Dingen auch zuwenden kann. Also ich bin immer wieder sehr fasziniert davon, von dem Grundsatz der Achtsamkeit, nicht wertend durch die Welt zu gehen. Und wir sind ja voll gestopft mit Bewertung. Und wenn ich das nochmal übertrage auf die Unternehmer, da sind wir ja, das ist ja noch krasser. Also wir sind mit bestimmten Meinungen und Auffassungen zum Unternehmertum aufgewachsen. Das hängt dann natürlich nochmal sehr vom Kontext ab, welche Erfahrungen haben unsere Herkunftsfamilien überhaupt mit Unternehmertum? Kennt man das oder nicht? Also ich bin zum Beispiel ein klassisches Arbeiterkind. Mhm. Und meine Urgroßmutter, die ganz früher mal einen Getränkehandel hatte vor dem Krieg, die kannte ich nur als alte Frau mit störrischem Hund. Ja? Also es hat mir nie jemand erzählt. Das habe ich sehr viel später als Erfahrung. Und die ganze Familie war geprägt von schwerer Arbeit und von immer ist das Geld knapp und ja, also diese ganzen Erfahrungen, die wir mit uns tragen aus den Herkunftsfamilien, das, was gesellschaftlich an uns herangetragen wird, dann heute, wenn wir denn in eine Selbstständigkeit gehen. Du musst dein Marketing auf diese Art machen, deine Website hat so auszusehen und du brauchst ein Newsletter und du brauchst das, das und das. Und wir sind so voll mit Konditionierung und da, wie du so schön sagst, den Schritt zurückzumachen, zu sagen, okay, ich nehme mal alle Wertungen raus, alle. Meine und die von außen und die Befürchteten und guck mir immer im Augenblick nur den Tatbestand an und entdecke dann auch noch die Kraft, die in meinem Bauch sitzt. Also ich gehe wieder intuitiver vor. Dann verändert das, also bei mir hat das wahnsinnig viel verändert und ich glaube, es prägt, im letzten prägt es auch die Art, wie ich heute unternehmerisch tätig bin.
Ja. Yeah. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Also wenn ich also mit Leuten arbeite und die sagen, oh, was steht jetzt auf meiner Webseite, sage ich immer, nee, es geht überhaupt, also lass mal die Webseite komplett außen vor lassen und einfach nur gucken, wofür stehst du, was ist dein eigener Weg, wo bist du durchgegangen und was ist deswegen etwas, was du jemand anderen mitgeben kannst, darum geht es ja. Oder auch, was ist dein Service und wer möchte diesen Service haben? Also wen unterstützt du denn auch? Unternehmertum hat sehr viel damit zu tun, dass wir eine Lösung geben für ein Problem, das jemand hat. Klar. Und nicht, dass wir die beste Website aller Zeiten hat, weil das interessiert am Ende keinen. Also anders gesagt, natürlich ist die Website am Ende eine gute, wichtige Sache. Aber wenn die Webseite zum Kernthema wird dessen, was ich mache und wer ich bin, dann ist das Thema zur Hälfte nur da. Und und ich mag behaupten zu dürfen, das spürt man.
Ja, auf jeden Fall. Da mache ich 5 Ausrufezeichen. Ja, ja. Ich, in der Tat, das auch so Sätze wie, welches Problem löst du für deine Kunden? Das kann dich so einengen und so zu einer Geißel, weil natürlich ist es auch richtig. Natürlich müssen wir uns die Frage stellen. Ich muss ja wissen, wofür ich gut bin, wenn mich, ich hatte heute einen Anruf, muss ich doch wissen, was ich sage. Wenn ich gefragt wird, na, können Sie mir helfen? Muss ich sagen können, ja oder nein, und ich muss wissen, warum. Aber nichtsdestotrotz auf einer anderen Ebene in so eine innere Freiheit zu kommen. Ich finde, das klingt immer alles so ein bisschen mystisch, wenn man über sowas spricht. Aber nichtsdestotrotz bleibt es für mich einfach total wichtig. Und du hast ja vorhin gesagt, Selbstführung hat oft so einen anderen Geschmack. Und Selbstführung kann natürlich auch so eine organisatorische Komponente sein, im Sinne von Arbeitseinteilung und von organisatorischer Selbstführung. Aber es gibt natürlich diese Selbstführung auf einer anderen Ebene, auf einer mentalen Ebene, würden die einen sagen. Und andere sagen vielleicht auf einer spirituellen Ebene. Jetzt ist zwischen den Begriffen mental und spirituell natürlich schon wieder ein ganzer Kosmos. Du hast auch einen schönen, sehr knappen, sehr zackigen Abschnitt zum Thema Spiritualität in deinem Buch. Würdest du dich denn als spirituellen Menschen bezeichnen oder gar als spirituelle Unternehmerin?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mich sehr beeinflusst. Für mich Spiritualität ist einfach auch die Essenz dessen zu verstehen, dass die Person, die ich bin, dass das nicht alles ist, ja, also und dass da viel mehr ist, was ich vielleicht nicht verstehe, aber es ist da, und dieses tiefe Urvertrauen darauf zu haben, auch wenn ich das nicht immer verstehe, dass es mich unterstützt und mich begleitet. Und von daher, ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass das mich sehr stark begleitet. Und warum ich das nicht so in den Vordergrund stelle, ist einfach, weil ich weiß, dass manche Menschen damit nicht so viel anfangen können. Und ich möchte das, also ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich möchte es nicht so als so in den Vordergrund stellen, so du musst jetzt spirituell sein, damit das funktioniert, weil ich glaube, das kommt von ganz alleine. Also meine Erfahrung ist, wenn die Leute mit sich in Verbindung kommen und diese Arbeit machen, dann merken sie von ganz alleine, Moment mal, ich war so stark in meinem Kopf gefangen, ich habe gar nicht gemerkt, dass da so viel mehr ist als das, was ich wahrnehme. Ja, also dass wir einfach merken, wir haben nicht nur unseren Verstand und unsere emotionale Welt, aber da gibt es noch was, was wir erspüren, die Verbindung, die wir zu anderen Lebewesen haben, zu dieser Welt, dass da ein ganz anderer Bereich ist, den wir verlernt haben wahrzunehmen, der aber da ist und der wichtig ist für uns als Menschen. Und jeder, der wieder da rangekommen ist, wird dasselbe sagen, nämlich wow, da auf einmal ist eine bestimmte Erfüllung da und eine bestimmte Sinnstiftung, die komplett nicht erklärbar ist, die aber auf einmal gar nicht mehr irgendwas im Außen braucht, um da sein zu können und uns unterstützen zu können. Oder auf einmal merken wir, Moment mal, wenn ich jemand anderem helfe, dann helfe ich mir selbst damit und umgekehrt. Ja, also dass das diese Grenzen, die wir sehr stark stecken, die brechen dadurch auf. Und das ist für mich sehr spannend und deswegen auch der höhere Service, den wir haben, weil ich glaube, also ehrlich gesagt gar nicht, wofür dann am Ende das Höhere ist, aber einfach nur dessen, dass ich diesen Service gerne leisten möchte.
Ich glaube, das ist, also nein, mittlerweile glaube ich, dass es auch vollkommen egal ist, welche Worte man dafür wählt. Deshalb habe ich auch eben gesagt, es gibt so, für die einen ist das eine Mentalarbeit, für die anderen ist es eine spirituelle Arbeit. Wieder andere haben vielleicht noch ein ganz anderes Wort, das uns gar nicht in den Sinn kommt. Und doch meinen wir alle das Gleiche, nämlich dass wir aus unserem Selbstverständnis heraus als Menschen eigentlich irgendwo angedockt sind, was uns hilft, unsere eigenen Lebensfragen zu beantworten. Mhm. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Purpose am Anfang. Also wir können Sinek durcharbeiten, ne, das Buch, und sagen so, und jetzt habe ich hier businessmäßig mein Why formuliert. Mhm. Dann finde ich es immer auch total, Ironiealarm, klasse, wenn das dann auch noch so fett auf der Website steht. Mein Warum ist. Dann denke ich, ach, okay. Weil ich halt einfach denke, wenn wir das für uns Menschen, also ich für uns Unternehmer und innen und aber gleichzeitig auch als Menschen formulieren, dann muss das was Ganzheitliches sein. Ich kann nicht mein Why ausschließlich fürs Unternehmen formulieren und das hat nichts mit mir als Mensch zu tun.
Ja, ich glaube, absolut.
Ein umgekehrter Weg ist, ich formuliere ein Warum für mich als Mensch und es trägt sich ganz automatisch auch in meinem Beruf oder in meinem Unternehmen und muss dann halt zu allem passen oder alles, was ich machen muss, stimmig sein und auf so ein großes Konto einzahlen.
Ja, absolut. Für mich ist es so, wenn ich dann mit Leuten arbeite an diesen Themen, dass ich einfach auch gucke. Also ich finde der Why-Prozess von Simon tatsächlich echt ein schöner Prozess, weil er eben auch sehr stark von dem ausgeht, was ist es, was du sowieso schon natürlich machst. Also das finde ich, das ist ein schöner Ansatz. Und was ich aber viel mit Leuten mache, ist so aus verschiedenen Ecken das Thema anzugucken, sodass sie am Ende ein riesen Sammelbecken von Themen haben, wo sie merken, ah, das alles gehört da rein und dann auch feststellen, dass es eben so viel weiter ist als nur ein Satz, sondern dass es auch ein Gefühl ist, ja, oder ein Lebensgefühl, eine Art und Weise verkörpert zu sein. Dass es sehr viel mehr mit dem zu tun hat, wie wir unseren Alltag verbringen und welches Gefühl wir dabei haben, als das, was wir zum Beispiel machen. Ja, also dass das auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Oder auch das Gefühl, mit dem ich mit anderen interagieren möchte. Ja, also jetzt mal angenommen, ich bin ein Coach und ich merke, das, was mir am wichtigsten ist, ist Verbindung mit Menschen zu haben, ja, dann ist es auch wichtig, dass ich das natürlich im Coaching immer mit drin habe. Dann geht es nicht immer darum, dass es ein erfolgreiches Coaching ist nach bestimmten Parametern, sondern dann ist eigentlich das Wesentliche, dass es eine Verbindung gibt, ja, dass es immer menschlich bleibt. Dann würde ich aber auch, wenn ich einen Termin vereinbare mit einem Coachee, anders darauf antworten. Also das ist so dieses, oft sind wir immer so, ja, wenn ich das dann mache, dann bin ich so. Und wenn aber auf den Weg dorthin ist es nicht so und dann ist es, dann wird es so sehr ein Konzept und wir mögen es einfach, wir lieben Konzepte und Marketingartikel und schöne Überschriften. Und obwohl ich nicht sagen möchte, dass das nicht auch seinen Sinn hat, ist es eben nicht alles. Da ist so, so viel mehr. Ja. Und das ist auch das Schwierigste. Ja, es ist wirklich integres zu verkörpern. Das braucht echt viel Zeit und Disziplin auch, sich immer wieder darauf zu besinnen, was war jetzt eigentlich nochmal der Grund und was ist mein roter Faden und warum eigentlich, ja.
Ist wie mit der Achtsamkeit, ne? Da sind wir wieder. Wir bleiben immer Übende.
Ja, ich meine, wenn wir mit unseren Kunden manchmal sprechen, dann sagen wir so, ja, wir wissen ja, dass jetzt momentan der Trend ist, die 3 Punkte zum Erfolg. Und dann sagen wir immer so, ja, die kriegt ihr bei uns nicht, sorry. Es geht einfach so nicht. Obwohl wir euch 3 bis 10 Punkte geben werden. Was etwas zu einer Fähigkeit macht, die du anwenden kannst, ist, dass du es immer und immer wieder machst und regelmäßig in deinem Leben integrierst, bis es irgendwann mal etwas wird, worüber du nicht mehr nachdenken musst, weil du es einfach bist. Hm. Und der Prozess braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.
Ja, ja. Bleibt nicht aus. Glaubst du, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber ich frage trotzdem mal, glaubst du, dass es sowas wie eine Veränderung der Unternehmenskultur, die es ja in größeren Unternehmen dann auch braucht, wenn ihr zum Beispiel reingeht und sagt, okay, da möchte jetzt jemand das für sein Unternehmen etablieren, diesen Ansatz und einfach mal andere Wege gehen und neue Dinge ermöglichen, um diese Kultur zu verändern, dass es so eine Kulturveränderung auch in Solo-Unternehmen geben kann?
Ja, absolut. Ich denke, in Solo-Unternehmen ist es natürlich noch einfacher, weil man dann nicht so viel, so ein Riesenschiff bewegen muss. Ne? In großen Unternehmen ist es ein Riesenprozess. Das sehen wir gerade mit großen Konzernen. Das dauert Jahre, bis das Ganze sich in eine andere Richtung bewegt. Ich glaube, in Solo-Unternehmen ist es einfach immer wieder wichtig, dass man selbst immer wieder innehält und guckt, was ist das, was ich im Außen kreiere, ja? Mhm. Und welche Kultur vermittle ich damit, ja? Welche Art und Weise und welche Kultur würde ich gerne vermitteln? Also, dass man sich dieser Frage immer wieder befasst, aber auch, und das ist ja das bei Kultur, ist ja sehr spannend, die Kultur ist die Summe des Verhaltens jedes Einzelnen, das formt die Kultur. Und insofern kann es für Solo-Entrepreneurs genauso gelten, so wie ich mich verhalte den ganzen Tag über, das ist meine Kultur und das ist die Kultur, die meine Kunden mitbekommen und das ist die Kultur, für die ich stehe und die sogar auf meiner Website sichtbar ist, auch wenn es mir vielleicht nicht bewusst ist, aber die man rauslesen kann, ja. Und das macht was, ja. Also das sind so Kleinigkeiten, mit denen Menschen merken, was ist denn jetzt hier eigentlich deine Kultur, die du vorlebst, ja. Und ziehst du die durch oder steht es zwar super auf der Webseite, aber jeder einzelne Kontakt mit diesem Entrepreneur fühlt sich anders an.
Ja. Da komm ich jetzt noch auf ein spannendes Thema. Im Unternehmen könnt ihr ja oft mit Teams arbeiten. Mhm. Ja. Und in Teams schon mal einen Wandel anzubringen. Also es ist ja wie nicht ein Schneeballsystem, aber so ein Arbeiten von unten nach oben. Ne? Man muss ja mit der kleinsten Basis anfangen, so wie du auch sagst, ich muss immer mit mir anfangen. Und dann kann sich das ins Außen tragen. So muss halt ein Team auch mit sich anfangen. Aber da sind ja immerhin mehrere Leute. Jetzt behaupten ja ganz, oder viele, nee, behaupten nicht viele meiner Solo-selbstständigen Kolleginnen und Kollegen leiden darunter, dass sie alleine sind, dass sie alleine arbeiten, man sitzt den ganzen Tag alleine am Schreibtisch, ja, es gibt die Kunden, aber im Online-Business, dann hat jeder irgendwie jetzt den so und so vielten Online-Kurs noch, dann hast du auch nicht mehr mit den Kunden direkt zu tun, sondern der Kunde ist plötzlich eine E-Mail-Adresse, die das Programm bucht, ja. Ich persönlich glaube ja, dass jeder Solo-Unternehmer ein Team hat. Also A, habe ich ein inneres Team, denn ich habe ja in dieser Funktion ganz viele Rollen in mir und ich bin ein großer Fan davon, mit denen immer in Kommunikation zu gehen. Also mit meiner eigenen Führungspersönlichkeit, mit meiner Marketingchefin, mit meiner Finanzfrau, mit meiner Zugefrau, die meinen Laden sauber hält, ja. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden und wichtigen Prozess, sich das bewusst zu machen, dass wir quasi so ein Innerteam haben. Yeah. Ich glaube aber auch, dass wir ein äußeres Team haben. Das fängt bei mir an mit der Steuerberaterin. Dann habe ich eine virtuelle Assistentin. Jetzt habe ich eine Content-Managerin. Dann habe ich Kolleginnen, mit denen mache ich Projekte zusammen. Ich habe ein Team, mit dem mache ich ein großes Barcamp zusammen. Also so, ich bin ja nicht alleine. Und wenn ich meine Unternehmenskultur überdenke oder eventuell sogar verändere oder sag so, ich möchte meiner Unternehmenskultur jetzt auch wirklich mal durchscheinen lassen, was mich im Leben bewegt und antreibt, dann hat es ja unwillkürlich Auswirkungen auf die Projekte, in denen ich mit anderen kooperiere, auf die Menschen, die ich mir für Zusammenarbeiten aussuche.
Absolut, ja, würde ich absolut sagen. Wie du mit denen arbeitest, wen du dir aussuchst, das geht in alle Bereiche rein, welche Kultur du da reflektierst, welche Werte du damit darstellst. Also zum Beispiel Social Media ist auch so ein Beispiel, ja. Das hat extrem viel mit der Kultur zu tun. Es ist nicht nur ein Posten von irgendwie einem Zitat und dann sieht das toll aus und Leute liken es. Das kann eine Reflexion dessen sein, wofür man steht und welche Werte einem auch wichtig sind, in diese Welt zu tragen. Ja. Und für mich ist zum Beispiel ein Wert, den ich gerne in diese Welt tragen möchte, also Authentizität, was für mich bedeutet, mich so zu zeigen, wie ich bin und nicht zu versuchen, mich zu verstellen oder mich auch mal schwach zu zeigen, mich auch mal nicht perfekt zu zeigen, mich auch mal tot zu lachen oder was auch immer. Und diesen Wert versuche ich in allen Bereichen zu integrieren. Das heißt, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, dann werden die genau das an mir sehen. Wenn ich mit unserem Webdesigner arbeite, dann wird der genau die Person auch wiederfinden. Und wenn ich einen Social Media Post mache, dann wird das da auch reflektiert werden. Und ich glaube, das ist eine total spannende Auseinandersetzung, die aber auch dann ausmacht, dass dann auch wiederum die richtigen Leute einen finden, die sagen, das ist mir wichtig, das ist ein wichtiger Wert. Und wir werden eben viel von Unternehmen gebucht. Und es ist einer der Gründe, was viele Unternehmen sagen, wenn sie wiederkommen, sagen, ja, ihr seid so authentisch, das mögen wir irgendwie. Ja? Ihr verstellt euch nicht, weil ihr seid nicht so klassische Trainer. Ja, und das finden wir gut, weil wir sind es auch nicht, aber das war nie etwas, was wir uns vorgenommen haben als Marketingstrategie, wenn du so willst. Wir haben einfach gesagt, es ist uns wichtig, dass wir einfach authentisch sind, so wie wir sind. Aber letzten Endes bringt uns das sogar noch mehr Arbeit ein, weil das einfach unser Stil ist. Das heißt aber auch, dass es vielleicht manche Leute abschreckt und die sagen, oh, vielleicht brauchen wir Leute, die einen anderen Stil haben, die vielleicht ein bisschen seriöser rüberkommen. Aber das ist dann auch in Ordnung.
So. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch dazu führt, dass so ein Sortierprozess einsetzt.
Absolut.
Ja. Also wenn ich mich auf den Prozess mit mir selber einlasse und sage, okay, ich möchte mich selbst auf einer Basis von anderen Werten und Parametern führen in meinem Leben und in meinem Beruf, dann merke ich vielleicht auch im Moment, dann funktioniert diese Zusammenarbeit nicht mehr.
Absolut.
Weil ich das selber einstehen. Ja. Und das ist natürlich auch dann, das gebe ich jetzt gerne auch mal als Botschaft an die Hörerinnen und Hörer raus. Leute, dazu muss man dann auch stehen. Dann heißt Arschbacken zusammenkneifen und Tacheles reden. Also nicht im Sinne von, ich ziehe dir jetzt verbal eins über, aber zu sagen, legt die Karten auf den Tisch, sag, wie es um euch bestellt ist und dass Dinge nicht mehr funktionieren. Und dann können sich Kooperationen auch, ich sag mal, im Guten auflösen.
Absolut.
Wenn man kann Prozesse verändern, man sagt, das müssen wir anders machen, da kann ich nicht zustehen. Also das, das muss passen.
Das muss passen. Und das ist auch was ganz Schönes, weil ich meine, also wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die vielleicht nicht dazu stehen oder die andere Werte haben, dann kann es manchmal sein, dass man dann voneinander lernt und dann gemeinschaftlich neue Wege findet, wo man sagt, okay, damit können wir alle was anfangen. Oder es kann auch sein, dass man merkt, so, okay, das funktioniert nicht mehr. Und beides ist doch super, wenn das rauskommt. Ja, es hört sich dann so negativ an, jetzt können wir mit denen nicht arbeiten. Aber es ist doch auch super, wenn man merkt, okay, wir haben da verschiedene Ansichtspunkte. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, merke ich das nicht mehr in Integrität für die Kultur, für die ich stehen möchte. Es ist doch super, es offen zu sagen. Eben darum geht es ja auch sehr viel, nicht mit dem Finger da zu stehen und auf alle zu zeigen und zu sagen, aber du musst es so und es sollte eigentlich so, darum geht es nicht. Die Auseinandersetzung mit unseren eigenen Werten soll einfach uns helfen zu sehen, was ist denn mein Weg. Aber gleichzeitig geht es darum, dass wir offen und neugierig sind auf die Wege anderer und dass jeder sich die aussuchen kann, wie er oder sie möchte. Und es genug für alle gibt, ja, weil die einen sagen, okay, ich finde das super und die anderen sagen, ich brauche was anderes. Und deswegen geht es wirklich darum, dass wir alle wir haben dieses Bewerten so stark integriert in unsere Gesellschaft und damit geht genau Diversität verloren. Also für mich ist Diversität im Kern nicht nur männlich, weiblich und dass wir da irgendwie eine Geschlechtergleichheit haben, und auch nicht unbedingt nur Nationalitäten, sondern es geht für mich darum, dass wir zu einer Gesellschaft werden, die die Unterschiedlichkeit und auch die Werte jeder Person respektiert und denen mit Respekt und Neugier begegnet. Wenn ich das selber mache, merke ich immer wieder, wie viel ich dabei lerne und verstehe über andere Menschen. Auch wenn ich ihnen nicht zustimme, merke ich, dass wenn ich mit Neugier dabei bleibe, ich so vieles Neues verstanden habe, was mir vorher nicht klar war. Und gleichzeitig, das ist das Schöne auch an Achtsamkeitspraxis, das war wirklich so eine der ersten Dinge, die ich darüber gelernt habe, ist ja so, wenn ich auf mich selbst mit Neugier und Wohlwollen gucke als innere Haltung, diesen Muskel mir anzueignen, das auch mit der ganzen Welt zu machen. Also es hat sehr viel mit uns selbst zu tun. Wenn ich mit mir selbst extrem bewertend bin, dann bin ich es mit allen anderen um mich herum auch. Ja. Das heißt, das fängt auch wieder mit mir selber an zu sehen, Moment mal, ich möchte aber gar nicht so bewertend sein. Wie kann ich denn offener an einem Gegenüber sein? Ja.
Die spannende Frage ist ja jetzt, okay, da hören jetzt Leute zu und die sagen, boah, das war jetzt echt schlau, was die zwei da besprochen haben. Wie mache ich das denn nun? Wie lerne ich das denn? Also ich persönlich glaube ja, es geht jetzt nicht über einen 8-wöchigen MBSR-Kurs. Das ist ja das, was den meisten zur Achtsamkeit einfällt. Ne? Also so ein Stressreduktionskurs.
Es ist ein Prozess. Ein
tieferes Eintauchen wirklich in diese Grundlagen.
Ja, ich meine, so ein MBSR-Kurs ist auf jeden Fall klasse für einen Einstieg, dass man ganz viele von den Prinzipien lernt. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ich bin auf dieser Meditationsreise seit sehr vielen Jahren mittlerweile und ich weiß, es ist ein Prozess und es ist ein Commitment, das man sich selber gibt, immer tiefer zu gehen. Und es ist ein Commitment, das man sich selber gibt, jeden Tag zu meditieren und jeden Tag diese Praxis zu machen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was mache ich da, ist, ich glaube, das allererste ist, sich mal einen Stil rauszusuchen und den mal für eine Weile zu praktizieren. Ob das jetzt so klassische Mindfulness-Praxis ist, die ja sehr neutral ist, oder ob es in einer bestimmten Richtung der Meditation, also tibetischer Buddhismus ist oder Zen oder die verschiedenen Arten, die es mittlerweile gibt, sich da eine auszusuchen, ist eigentlich auch ehrlich gesagt egal welche. Wichtig ist, dass man eine erstmal macht und mit der wirklich eine längere Zeit arbeitet und dann sieht, was es mit einem selber macht. Und dann kann man weiter gucken. So. Ich würde sagen, für mich selber hat diese Praxis mein Leben komplett verändert. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben ist ohne. Und gerade jetzt auch so in dieser Zeit, wo so viele Turbulenzen da sind und so vieles passiert, frage ich mich immer, wie kommen Leute klar, die das nicht machen? Ja? Ich denke so, ich habe diese Tools und komme schon nicht klar, aber wie ist es denn für Leute, die das gar nicht haben? Ja, also und es ist auch, für mich ist es auch ein Commitment, innerer Aufruf an mich selbst, dass ich mehr möchte, innerhalb dieser Gesellschaft und dass ich mitgestalten möchte, wie wir uns als Gesellschaft verändern. Ja? Und dass ich grundlegend möchte, dass die nächsten Generationen, die kommen, eine andere Welt vorfinden und ein anderes Miteinander. Und das gibt mir die Kraft zu sagen, es ist mir egal, ich setze mich jeden Tag hin und ich meditiere, wenn mich das zu dem Menschen macht, der ich möchte, wenn mich das dazu befähigt, diese Werte, die ich tief nicht nur leben möchte, sondern tief in alles bringen möchte, was ich tue, dann ist es mir die Zeit wert.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle der Aufruf, schaut euch einfach mal um, lasst euch inspirieren. Es gibt wirklich viele tolle Leute da draußen auch. Also man muss bei YouTube sich nur mal ein bisschen treiben lassen und dann hat man viele schlaue Leute, die wirklich auch tolle Meditationsangebote machen und die man einfach für sich auch austesten kann. Ich muss ja nicht, A, muss ich das Rad nicht neu erfinden und B, muss ich nicht mich einfach nur still auf ein Kissen setzen und mich davon überraschen lassen, wie plötzlich mein Gehirn gedankenlos feuert oder wie ich das als quälend empfinde, die Stille nicht aushalten zu können. Ich kann ja auch mit geführten Meditationen anfangen.
Absolut.
Es geht ja einfach darum, einfach mal einmal am Tag so einen Punkt zu setzen und damit auch so diesen ersten kleinen Schritt zurückzutreten. Und sagen, so Welt.
Ja.
Jetzt mal 5 Minuten. Ne?
Und was du gerade gesagt hast, ist auch ganz normal, dass es am Anfang einem schwerfällt. Ich kann das nur bestätigen. Am Anfang, als ich mit Meditation angefangen habe, habe ich gesagt, okay, es muss immer ganz schnell sein und ich muss in Bewegung sein. Und für mich meine erste Achtsamkeitserfahrung war Yoga. Und zwar Power-Yoga, so richtig schnelles, ganz viel Aktives. Weil alles andere hat mich verrückt gemacht. Ich konnte nicht einfach nur still sitzen. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Und mittlerweile weiß ich, Jahre später weiß ich, okay, mein Verstand war einfach so in einem anderen Modus, dass ich es nicht aushalten konnte damals. Und wenn ich dann da damals eine Stunde still gesessen wäre, ich wäre durchgedreht. Also war das jetzt nicht das, was ich am Anfang brauchte. Ich brauchte eine Methodik, mit der ich mal anfangen kann, um meinen Verstand wieder zu beruhigen. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, ach, so geführte Meditation ist ja voll stressig. Da sagt ja die ganze Zeit jemand was und da kommt man, ne, so. Und das, aber wenn du mir das vor 15 Jahren gesagt hättest, hätte ich zu dir gesagt, ich bin ein aktiver Mensch, ich bin nicht der Typ fürs Stille sitzen. Und daher, es ist ein Prozess. Also das heißt, wenn es jemandem schwerfällt, ist es ganz normal. Ja. Das ist ganz normal.
Ich kann es nur bestätigen.
Ja.
Ich glaube, in Prozessen ist jeder, ich weiß noch wirklich, boah, das ist bei mir auch fast 20 Jahre her. Ich habe mir eine Meditationsecke eingerichtet und jeder hat gesagt, du musst dir nur den Ort bereiten, dann klappt das schon. Pustekuchen.
Ja, genau.
Es hat nichts funktioniert. Dann dachte ich, es geht nicht mit dem Kissen, ich brauche einen Hocker. Das hat auch nicht funktioniert. Also da durchläuft man wirklich, wirklich, wirklich einen langen Prozess. Und wenn ich mit mir selber ehrlich bin, dann hat der wirklich viele Schleifen genommen, bis ich ja jetzt seit ein paar Jahren da bin, wo ich jetzt heute bin. Und also was sehr schön ist, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt, das werden wir verlinken. Munira hat nämlich einen sehr schönen kleinen Kurs zur Morning Practice. Mhm. Das habe ich mal angeguckt. Da gibt es mit Sicherheit viele tolle Tipps, wie man einsteigen kann. Und du in dem Einführungsvideo sagst du ja auch, es geht jetzt nicht darum zu sagen, es muss so und so sein, sondern es geht darum zu sagen, finde raus für dich, was passt, finde raus, wie lang das bei dir sein darf, finde raus, wie es genau aufgebaut ist und finde raus, wann du es genau machst. Mhm. Und wer noch ein paar andere Infos haben möchte, in meinem Buch zu den Scanner-Persönlichkeiten gibt es auch ein extra Kapitel über Achtsamkeit und auch ganz viele Übungen, weil gerade die Tausendsassas dieser Welt, denen tut das auch sehr, sehr gut, mal zurückzutreten. Also ich glaube, da können wir beide auch schon mal ganz guten Beitrag leisten, die Menschen zu unterstützen, da reinzufinden.
Ja.
Liebe Munira, ich gucke auf die Uhr und ich denke, ups, wo ist die Zeit hin? Das ist ja Wahnsinn.
Eine Stunde geht so schnell vorbei, ne?
Schnell vorbei, ja. Vor allem, wenn man mit einem Thema auch arbeiten kann, wenn man selber auch so drin ist. Also habe ich das Gefühl, das dockt einfach an vielen Stellen an. Ach, am Ende eines Interviews gibt es bei uns immer drei Fragen. Das sind immer die gleichen drei Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Die stelle ich jetzt auch dir. Mhm. Und die erste Frage, wir sind ja in einem Weiterbildungspodcast. Welche Weiterbildung machst du gerade oder welche Weiterbildung war deine letzte?
Ich mache gerade eine Schattenarbeitsausbildung.
Schön.
Beziehungsweise es ist ein Apprenticeship, das heißt, es geht über mehrere Jahre, genau. Und ansonsten bin ich konstant mit meinen Lehrern in Ausbildung, was heißt, dass ich mit drei verschiedenen Lehrern regelmäßig Calls habe und mich von denen wieder gerade ziehen lasse, ja.
Ach, sehr schön. Ja, ich glaube, wer Spaß am Aufnehmen und Lernen und Reflektieren hat, da geht es gar nicht ohne. Sehr schön.
Absolut.
Die nächste Frage ist, was liest du gerade? Denn ich bin ja wirklich der Meinung, Lesen bildet. Und von daher, was liest du gerade? Das darf sein, was liest die private Munira zur Entspannung oder was stapeln sich bei dir Sachbücher? Keine Ahnung.
Ich lese gerade von Tara Brach Radical Acceptance. Ich weiß jetzt, radikale Akzeptanz, gehe ich mal davon aus, ist der deutsche Titel. Ja. Großartiges Buch, kann ich nur weiterempfehlen.
Sehr schön.
Ich weiß allerdings nicht, ob es die deutsche Version gibt, also sorry dafür, wenn nicht.
Das kann man ja rausfinden. Und die dritte und letzte Frage, Munira, was wünschst du dir für die Welt?
Ja, was ich mir für die Welt wünsche, ist, dass wir die Zeit, in der wir gerade sind, dass wir die Chance sehen, die wir gerade haben, um radikal und auch fundamental die Dinge in eine andere Richtung zu führen. Und dass, auch wenn es gerade schwierig und schmerzhaft ist, wir sehen, wie viel Wahlfreiheit haben, wie wir damit umgehen. Und Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, diese neue Zukunft zu gestalten, die so unglaublich spannend ist und in der wir so viele Möglichkeiten haben, wieder miteinander in Verbindung zu gehen.
Ja, ja, schön. Super, ich danke dir. Munira, es war eine wunderbare Stunde mit dir.
Ich hoffe, danke dir vielmals, Annette, für die Einladung.
Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, ich nehme als Schlusswort einfach nochmal auf, was du sehr häufig sagst, was du oft geschrieben hast. Es fängt immer bei mir an. Wir müssen den Schritt zurück machen und auf uns selber gucken und dann, ja, ich sag mal, geklärt und geerdet und gut ausgerichtet in die Welt hinaus zu gehen und zu wirken und das als Menschen und als Unternehmerinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag. Genieß es noch. Und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen und alles Liebe an alle, die zugehört haben. Ja. Danke vielmals, Annette.
Sehr gerne.
Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.